Herzlich willkommen zum Kulturkurier, dem Kulturpodcast im Bürgerportal. Corona verhindert, dass Sie zur Kultur kommen. Daher liefern wir Ihnen Bergisch Gladbachs Kultur frei Haus.
Mein Name ist Barbara Steven. Ich lese aus einem Buch von Wort und Kunst mit dem Titel Vom Bleiben und Schwinden. In diesem Buch habe ich eine Geschichte veröffentlicht, ein Kurzkrimi mit dem Titel Der Schrei. 20.30 Uhr. Novemberstürme fegen modriges Laub durch die Schwarzmühlenstraße. Sie wird düster und verlassen. In alten Zeiten polterten Fuhrwerke mit Schwarzpulver durch diese Gegend. Zugpferde wurden gewechselt und die Fuhrleute kehrten ein im Wirtshaus zum schwarzen Mann. Das steht heute noch, ist mehr oder weniger auf schwarz verbrannte Burger spezialisiert. Stündlich rattern Güterzüge über den Bahndamm. Die Menschen, die hier leben, sind es gewohnt. Im Haus Nummer 3 sitzt Bertha Schmitz vor dem Fernseher und starrt auf den Bildschirm, als um 20.35 Uhr ein verspäteter Güterzug vorbeipoltert. Ihr alter, grundig Fernseher flackert. Ja, ein durchdringender, spitzer Schrei zerschneidet die Nacht und den Lärm des ratternden Zuges. Der Bildschirm wird dunkel. Frau Schmitz flucht, Teufel noch mal, immer wenn es spannend wird. Sie tritt gegen das Gerät. Das Bild kommt wieder. Sie atmet auf. Doch der Schrei wiederholt sich. Irritiert starrt Frau Schmitz auf dem Bildschirm. Dort ersticht gerade ein Bösewicht seine Geliebte. Blut fließt. Frau Schmitz ist beunruhigt. Nicht wegen der Mordszene, sie ist Härteres gewohnt. Doch sie überlegt. Beim ersten Schrei war der Fernseher doch aus. Wahrscheinlich schreien nur Trunkene, die aus der Kneipe kommen. Besser die Tür nicht öffnen. Sicher ist sicher. Sie horcht. Die Nachbarwohnung ist leer und ruhig. Die Nachbarin, Anna Zwang, hat wieder einmal bis in die Abendstunden geputzt, Möbel gerückt und Staub gesaugt. Jetzt scheint sie schon zu schlafen. Na, die alte Zwang wird sich noch mal zu Tode putzen, denkt Frau Schmitz. Und dann nimmt das Drama auf dem Bildschirm seinen Lauf. Als Frau Schmitz um 7 Uhr morgens ihre Tür öffnet, greift sie schlaftrunken nach ihrer Zeitung. Aus Gewohnheit schielt sie auf die Nachbartür. Sie ist nicht neugierig, nein. Sie weiß, dass Frau Zwang stets früh unterwegs ist, weil sie mehrere Putzstellen hat. Doch ein zweiter Blick lässt Frau Schmitz erstarren. Nicht nur, weil Frau Zwang Zeitung noch auf der Fußmatte liegt, nein. Das Blatt ist mit Blut befleckt, das augenscheinlich unter der Tür herausgeflossen und schon getrocknet ist. Bestürzt wählt sie den Notruf. Dem ersten Entsetzen folgt schiere Neugier. Die ganze Stadt ist in Aufruhr, bedrohliches Sirenengeheul. Sie, Bertha Schmitz, hat die Polizei gerufen und erwartet voller Spannung nur einen Blick in Frau Zwangs Wohnung. Ein Feuerwehrmann bricht die Tür auf. Zwei Polizeibeamte sperren den Hausflur und schieben Frau Schmitz schnöde zur Seite. Frau Schmitz, Sie gehen bitte in Ihre Wohnung und halten sich zu meiner Verfügung, ruft Lena Lupe. Lena Lupe, schmollt Frau Schmitz. Naja, die hat ja den treffendsten Namen für eine Ermittlerin. Ich könnte ihr Dinge von der Nachbarin erzählen. Aber so habe ich mir das hier nicht vorgestellt. Sie sah sich schon von Reportern umringt. Naja, das kann ja noch kommen, sie seufzt. Kommissarin Lena Lupe. Klein und drahtig, die langen dunklen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, steht erschüttert in der aufgestemmten Wohnungstür. Sie erfasst mit einem Blick die Situation. Hauptmeister Kupke, wir brauchen unverzüglich die Spusi, einen Arzt und die Gerichtsmedizin. Danach erste Befragungen in der Nachbarschaft. Ohrmeister Hurtig, dass mir ja keiner den abgesperrten Flur betritt. Leiser, wir haben es hier vermutlich mit Mord zu tun. Die Zeugin Schmitz vernehme ich, wenn ich mir einen genauen Überblick verschafft habe. In Schutzkleidung betritt Lena Lupe den Raum. Ein grell beleuchtetes Horrorszenario. Rechts eine Wohnlandschaft wie aus dem Kaufhauskatalog. Blitzsauber, steril, unpersönlich. Die Sofakissen in Reih und Glied, eine wahre Kissenpatrouille. Stumme Zeugen, Wischeimer, Staubsauger und unzählige Putzmittel. Etwas stört Lena Lupe gewaltig, als sie die linke Seite des Raums in Augenschein nimmt. Eine Küchentheke. Darüber an einer Stange herunterhängende Küchengeräte und eine mit Blutfontänen bespritzte Wand. Über der Küchentheke liegt der Oberkörper einer Frau, die auf einem Hocker sitzend vornüber gestürzt sein muss und in einer Blutlache liegt. Blutrinnsale bis zum Türeingang und blutbespritzte Gummipantinen unter dem Hocker. Die weit aufgerissenen Augen der toten Frau in dem zur Seite verdrehten Kopf sind starr auf die Kommissarin gerichtet. Die Tote trägt Vinylhandschuhe und hält eine Flasche Mr. Clean in der linken Hand, die vom Unterarm abgetrennt ist. Zwischen Hand und Unterarm ein besudeltes, rechteckiges Küchenbeil mit einem runden Loch in der Klinge. Senkrecht über dem Beil erblickt Lena einen leeren Haken. Hing dort das Küchenbeil. Die Spusi stellt die Wohnung auf den Kopf. Keine Fremdspuren. Anna Zwang muss bis zum letzten Atemzug geputzt haben. Nach Klinkenputzen in der Nachbarschaft durch Hauptmeister Kupke und Obermeister Hurtig und Lena Lupes Befragung der Bertha Schmitz rekonstruiert die Kommissarin die letzten Stunden der Anna Zwang. 9. November, 17 Uhr. Anna Zwang schließt ihre Wohnung auf, zieht die Schuhe aus und schlüpft in Gummipantinen, die stets neben der Tür stehen, wenn sie die Wohnung verlässt. Sie stellt den CD-Player an. Taratadam, taratadam. Unter dem forschen Rhythmus des Radetzky-Marsches geht ihr die Arbeit flink von der Hand. Sie kann dabei so gut nachdenken. Drei Putzstellen hat sie seit der Trennung von Emil, ihrem Mann. Dauernd pumpt er sie an, doch das Geld reicht so gerade noch für sie. Arbeitslos treibt Emil sich herum, hat sich einen Hund genannt Mops gekauft. Er schlägt die Zeit tot und lässt den Herrgott einen guten Mann sein, denkt sie. Er darf von den 500 Euro in der Sockenschublade nichts wissen, der Faulenzer. Putzteufel hat er mich genannt. Naja, seit dem ewigen Zoff mit ihm hab ich so eine Wut in mir, möchte den ganzen Dreck und Frust aus meinem Leben wegputzen. Hab eine Therapie versucht. Die Therapie war kurz. Anna Zwang verließ während der ersten Stunde panikartig die Praxis. Gleich beim Betreten des Behandlungsraums entdeckte sie Wollmäuse unter dem Schreibtisch, Staubflusen auf den Regalen, Hundehaare im Warteraum. Sie hasste alles, was Haare hatte. Es gab nur wenige Menschen, darunter einige Kolleginnen, die sie mochte, weil sie ähnliche Schicksale hatten. 20.30 Uhr. Anna sitzt auf dem Küchenhocker, ihrem Lieblingsplatz, die Flasche Mr. Clean noch in der Hand. Für heute ist Schluss. Ein Tee kochen, eine Pizza aufwärmen. Sie schaut hoch. Der Güterzug naht. Das Küchenbeil pendelt über ihrem Kopf. Das muss ich morgen am Haken noch befestigen. Die Kordel hält auch nicht ewig. Da poltert der Zug vorbei. Das Beil saust herunter. Ein furchtbarer Schrei. Ein tragischer häuslicher Unfall, denkt Kommissarin Lupe nach Abschluss der Untersuchung. Auch im Hinblick auf den dubiosen Ehemann und Hund Mops. Kein Hinweis auf eine Straftat. Die Kordel, an der das Küchenbeil hing, wurde unter der Küchentheke gefunden und analysiert. Materialverschleiß. Das Telefon klingelt, als Lena Lupe die Akte zwang schließen will. Kollege Witzke, Kriminaltechnik, hatte Anna Zwangs Fußmatte gesichert, Hundehaare entdeckt und verglichen. Das Untersuchungsergebnis: Die Haare auf der Fußmatte sind dem Mops zuzuordnen. Nun wird Emil Zwang in die Zange genommen, gesteht, dass er sich am 9. November morgens, nachdem Anna Zwang das Haus verlassen hat, Zugang zur Wohnung verschaffte, die Kordel des Beils mit einer Rasierklinge anritzte, mit der Absicht, dass Anna tödlich getroffen wird. Motiv? Habgier. Nach der Scheidung wäre ihm nur der Mops geblieben.
Das war die aktuelle Lieferung des Kulturkuriers. Bergisch Gladbachs Kultur lebt, auch in Zeiten von Corona. Wenn Sie etwas beisteuern möchten oder einen Wunsch haben, schreiben Sie uns an redaktion@in-gl.de. Bleiben Sie gesund und neugierig.